heute gemeinsam Psalm 30 lesen und betrachten. Und so, lasst uns zu Beginn diesen Psalm lesen, Psalm 30. Ein Psalm, ein Einweihungslied des Hauses von David. Ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen und hast nicht über mich sich freuen lassen, meine Feinde. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol heraufgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Singt dem Herrn Psalmen, ihr seine Frommen, und preist sein heiliges Gedächtnis. Denn ein Augenblick wird verbracht in seinem Zorn, ein Leben in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Ich zwar sagte in meinem Wohlergehen, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Gunst hattest du meinen Berg festgestellt. Du verbargst dein Angesicht, ich wurde bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was für ein Gewinn ist in meinem Blut, in meinem Hinabfahren in die Grube? Wird der Staub dich preisen? Wird er deine Wahrheit verkünden? Höre, Herr, und sei mir gnädig, Herr, sei mein Helfer. Meine Wehklage hast du mir in einen Reigen verwandelt, mein Sacktuch hast du gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit meine Seele dich besinge und nicht schweige. Herr, mein Gott, ewig werde ich dich preisen. Amen.
Amen.
Zu Beginn dieses Psalms gibt David uns einen Hinweis zum Anlass, warum er diesen Psalm geschrieben hat. Er sagt, es ist ein Lied zur Einweihung. Aber auch wenn wir diesen Hinweis hier haben, ist er doch nicht so ganz eindeutig. Also es könnte bedeuten, dass es ein Einweihungslied für sein eigenes Haus war. Andererseits könnte es auch bedeuten, dass es ein Einweihungslied für Gottes Haus war. Und die Ausleger sind sich eher einig, oder zumindest, was ich gelesen habe, eher einig, dass es ein Einweihungslied für das Haus Gottes ist. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass es ein Einweihungslied für das Haus Gottes ist, sehen wir auch da unterschiedliche Möglichkeiten, in welcher Situation David diesen Psalm geschrieben hat oder für welchen Zweck wirklich er geschrieben wurde. Es könnte nämlich sein, dass David diesen Psalm vorausschauend geschrieben hat. Er wusste ja, dass sein Sohn Salomo einen Tempel bauen sollte für Gott, ein Haus für Gott. So könnte es sein, dass er dieses Lied schon schreibt für seinen Sohn, der den Tempel bauen sollte. Oder es könnte auch sein, darüber haben wir auch schon in einigen Psalmen geredet, dass er dieses Lied geschrieben hat, bevor er oder für die Situation, wo er die Bundeslade nach Jerusalem holt, in dieses Zelt, was er dafür gebaut hat. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die auch in einigen Kommentaren angeführt wird. Und zwar ist es die Situation, als David dazu verleitet wurde, eine Volkszählung durchzuführen. Und als Gott ihn daraufhin bestrafte und in dieser Strafe oder während dieser Strafe kauft David einen Platz, um durch ein Opfer auf diesem Platz die Strafe abzuwenden. Diese Geschichte können wir in 1. Chronik 21 lesen. Und im nächsten Kapitel, also 1. Chronik 22, sagt David dann, dies hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. Und wenn man jetzt den Inhalt von Psalm 30 betrachtet, ist es durchaus eine plausible Annahme, dass David den Psalm in diesem Zusammenhang mit dieser Volkszählung und mit der Strafe Gottes auch geschrieben hat. Und ich möchte zu Beginn euch einen kurzen Überblick über den Inhalt dieses Psalms geben. Und danach will ich nur auf ein paar bestimmte Inhalte tiefer eingehen und sie auch auf uns anwenden. Wir sehen hier am Anfang eigentlich sehr bekannte Worte. Die Verse 2 bis 4, dort sehen wir, wie David Gott lobt, weil er ihm geholfen hat und ihn aus tiefer Not errettete. Und das haben wir schon in vielen Psalmen so gelesen. und gesehen. Und dann ruft er auch in Vers 5 das gesamte Volk Gottes auf, ihren Gott zu besingen. Sie sollen sein heiliges Gedächtnis preisen, steht in Vers 5. Mit diesem heiligen Gedächtnis ist der heilige Name Gottes gemeint, der für das gesamte Wesen Gottes steht und womit auch alle seine Werke und Taten verbunden sind. An diesen heiligen Namen, an seine Werke, an sein Wesen sollen die Kinder Gottes also in Liedern denken. Und ich denke, soweit sind es gar nicht so neue Inhalte. Wir haben sie, wie schon gesagt, in vielen anderen Psalmen auch schon gelesen. Und in Vers 6 beschreibt David dann in gewisser Weise Gottes Handeln mit den Seinen. Manchmal, sagt David, kommt Gottes Zorn auf und er weist auch zu Recht, er entzieht seinem Volk manchmal die Gunst. Doch im Gegensatz zu seinem generellen Handeln in seiner Gnade und Gunst sind diese Zeiten des Zorns nur Augenblicke, wie es in Vers 6 heißt, denn wir lesen es auch an vielen anderen Stellen, Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und ab Vers 7, denke ich, beschreibt David dann wirklich eine ganz konkrete Situation, die er erlebte, in der Gott eben so mit ihm handelte, wie er es in den Versen 2 bis 6 beschrieben hatte. Und David bekennt hier, wie Gott in seiner Gunst ihm Sicherheit gab. Aber dann kam eben eine Zeit der Zurechtweisung, ein Augenblick des Zorns, wie er es in Vers 6 schreibt. Und gerade dieser Augenblick, diese Zeit, in der Gott auch sein Gesicht verbarg, zwang David dazu, zu seinem Herrn zu schreien. Und so sind die Verse 10 und 11 ein Gebet, das David in dieser Not, als Gott sein Angesicht verborgen hatte, betete. Und dieses Gebet erhörte Gott, wie wir es dann in Vers 12 lesen können. Und diese Gebetserhörung brachte David wiederum dazu, Gott zu loben, wie wir es eben auch schon in vielen Psalmen gelesen haben. Und im Abschlusssatz bekundet David dann auch noch, dass er seinen Gott ewig preisen will. Und wir sehen es im Leben von David, er hatte so viel mit Gott erlebt, er konnte einfach nicht anders, als seinen Gott zu preisen. Und er sagt, ich will dich ewig preisen. Und so haben wir einen kleinen Überblick davon, worum es in diesem Psalm geht. Und ich möchte jetzt auch nicht auf jedes Detail hier eingehen. Wie schon gesagt, wir haben in vielen anderen Psalmen viele dieser Inhalte eigentlich auch schon betrachtet. Und ich möchte heute vor allem auf diese Situation eingehen, wie es eben dazu kam, dass David in so einer Situation war, wo er einen Augenblick lang diesen Zorn Gottes erlebt hat. Und ich will mit euch betrachten, wie er damit umging oder grundsätzlich in dieser Situation umging. Und daraus wollen wir lernen, Gott wirklich in jeder Lebenslage zu suchen und sein Wirken, Gottes Wirken, sowohl in guten, aber auch in schwierigen Zeiten zu erkennen und dann auch richtig auf sein Handeln zu reagieren. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit den Worten, Gottes Handeln in guten und schwierigen Zeiten anerkennen. Und wir wollen zuerst auf diese guten Zeiten eingehen und von David lernen, wie man mit guten Zeiten richtig umgehen kann oder sollte und wie diese guten Zeiten gleichzeitig auch eine Gefahr darstellen. Und danach wollen wir schauen, wie David auch in schwierigen Zeiten umging oder mit schwierigen Zeiten umging. Und dabei wollen wir uns auch anschauen, was vielleicht ein falscher Umgang mit schwierigen Zeiten ist. So habe ich den ersten Punkt überschrieben. Gute Zeiten sind ein Segen, aber auch eine Gefahr. Und ich möchte mit euch zuerst kurz darauf eingehen, wie man richtig mit guten Zeiten umgehen sollte. Und da will ich in Vers 8 einsteigen. Denn dort sagt David, Herr, in deiner Gunst hattest du meinen Berg festgestellt. Und wenn wir auch noch Vers 7 mitnehmen, da redet David darüber, dass es ihm gut ging. Er sagt, in meinem Wohlergehen. Und dieses Wohlergehen, das bedeutet, dass er Ruhe hatte und Frieden hatte. Ja, und auch in gewisser Weise sorglos war. Denn Gott hat ihm Sicherheit gegeben. Und deswegen sagt er auch, du hast meinen Berg festgestellt. Er war in Sicherheit. Und das könnte sich sicherlich auf die Zeit beziehen, als Gott David von all seinen Feinden errettet hatte und ihm eine Zeit des Friedens gegeben hatte. So lesen wir es zum Beispiel in 2. Samuel 22, kurz bevor David auch diese Volkszählung durchführte. Und ich denke, es ist in unserem Leben auch immer wieder so, dass wir auch immer wieder Zeiten des Friedens und der Sorglosigkeit erleben dürfen. Ich denke, gerade materiell gesehen geht es uns ja sowieso meistens gut. Da haben wir wahrscheinlich selten große Sorgen. Wenn wir dann vielleicht auch noch gesund sind und auch Frieden in unseren Beziehungen haben, Gott uns vielleicht auch im Kampf gegen die Sünde viel Erfolg gibt, dann können das wirklich sorglose Zeiten sein, die wir auch genießen können. Denn Gott schenkt uns immer wieder solche Zeiten und die Betonung liegt hier darauf, dass Gott sie uns schenkt. Und es ist eine Sache, die wir von David lernen dürfen, wirklich alles Gott zuzuschreiben. Denn David hatte seine Friedenszeit, die er leben durfte, der Gunst Gottes zugeschrieben, wie wir es in Vers 7 und 8 gesehen haben. Wenn er hier von Gottes Gunst schreibt, dann bedeutet das, dass Gott gut mit uns umgeht und uns mit Wohlwollen begegnet, uns segnet. Natürlich hatte David, als er diese Worte schreibt, in seinem Leben auch schon ganz andere Zeiten und harte Zeiten durchgemacht, aber er wusste, dass Gott sein Leben in der Hand hat, sowohl in guten als auch in dunklen Zeiten. Wenn wir das so ein bisschen auf uns anwenden, dann denke ich, dass wir heutzutage vor allem lernen müssen, die ganz selbstverständlichen Dinge Gott zuzuschreiben. Denn wir vergessen schnell, welche große Segnungen wir von Gott empfangen haben und wir nehmen vieles als selbstverständlich. Ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht von jedem Einzelnen, wer wann seinen letzten Autounfall hatte. Aber ich bin mir sicher, dass jeden Tag viele von uns sich auf den Weg im Auto oder auch im Zug begeben. Und wann hast du das letzte Mal, als du dich ins Auto gesetzt hast, auf deinem Weg zur Arbeit vielleicht vorher gebetet? Ich kenne es von mir, bei längeren Reisen betet man schon auch, aber beim alltäglichen Weg auf die Arbeit bete ich selten um Bewahrung. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht und Gott gedankt, dass er dich auch beim Rückweg wieder sicher nach Hause gebracht hat? Oder ich denke an diejenigen unter uns, die intakte Familien haben. Nimmst du eine intakte Familie als selbstverständlich oder dankst du Gott dafür? Wenn wir kurz auf David nochmal schauen, er hatte Frieden von seinen Feinden. Wann hast du das letzte Mal dafür gedankt, dass wir in Deutschland im Frieden leben dürfen, ohne Krieg? Und all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind ja erstmal nur diese materiellen und irdischen Segnungen, die wir von Gott haben. Was ist mit den geistlichen Segnungen, die wir haben? Manchmal muss ich bei mir feststellen, wie sich unterbewusst doch irgendwie dieser Gedanke oder auch diese Einstellung einschleicht, dass es doch ganz selbstverständlich ist, dass Gott mich zu seinem Kind gemacht hat, dass er mich vom Toten, von der Sünde rettet hat. Wie geht's dir damit? Nimmst du all die geistlichen Segnungen, die du in Jesus Christus hast, noch wahr oder sind sie so selbstverständlich für dich, dass du vergisst, Gott dafür zu danken? Ich denke, ein Blick in unser eigenes Gebetsleben kann uns helfen, uns in dieser Sache zu prüfen. Einfach, ja, durch einfache Fragen. Wie viel dankst du Gott? Und wofür dankst du Gott? Und wofür dankst du Gott vielleicht auch nicht? Wenn du diese Fragen beantwortest und die Antworten darauf analysierst, wirst du merken, ob du alles Gute, was du hast, wirklich Gott zuschreibst oder manche Dinge doch für selbstverständlich hältst. Und wenn wir aber in guten Zeiten, in all dem Segen, den wir von Gott empfangen, Gott danken, ist es ein Ausdruck dafür, dass wir eben anerkennen, dass wir in seiner Gunst stehen und dass all das Geschenke von ihm sind. Und so eine Haltung, diese Dankbarkeit und dieses Anerkennen, ja, all das Gute und der Segen kommt von Gott, so eine Einstellung wird uns vor Gefahren schützen, vor Gefahren, denen wir eben in diesen guten und unbeschwerten Zeiten auch ausgesetzt sind. Und auf solche Gefahren möchte ich jetzt weiter eingehen, die Gefahren der guten Zeiten. Eine Gefahr, der wir in solchen guten Zeiten ausgesetzt sind, sehen wir auch bei David, wenn wir nochmal in Vers 7 gehen. Dort heißt es, ich versagte in meinem Wohlergehen, ich werde niemals wanken. Als David eben Ruhe und Sicherheit und Frieden hatte, dachte er, mir wird es nie wieder schlecht gehen, mir kann doch nichts passieren, ich stehe fest. Ich glaube, wenn wir in Schwierigkeiten sind und Gott uns aus Schwierigkeiten herauszieht, freuen wir uns, wenn wir Schwierigkeiten hinter uns lassen können. Und in diesem Moment, wenn Gott uns da raushilft, wissen wir meistens auch, dass wir es Gott zu verdanken haben, weil wir in schwierigen Zeiten oft beten und Gott dann eben geantwortet hat. Das sehen wir auch bei David. Ja, er hat Gott dafür gedankt, dass er ihn erlöst hat. Aber ich glaube, je länger Gott uns in so einer unbeschwerten Zeit des Friedens lässt, desto größer wird die Gefahr des Vergessens. Wir fangen an, den Frieden oder all diesen Segen, den Gott uns gibt, als selbstverständlich zu sehen und vergessen mehr und mehr, dass Gott uns all das gegeben hat. Und dadurch, durch dieses Vergessen, nimmt die Dankbarkeit Gott gegenüber auch immer mehr ab. Irgendwann denken wir dann, okay, es wird immer so weitergehen. So war es ja auch bei David. Er sagt, ich werde niemals wanken. Wir hören dann irgendwann mal auch auf, Gott zu vertrauen und setzen unser Vertrauen unterbewusst eher nicht auf Gott, sondern eher auf diese Beständigkeit. Also wir rechnen damit, dass es immer weiter so gehen wird, immer weiter unbeschwert sein wird. Und so ein Verhalten, das sehen wir vor allem beim Volk Israel im Alten Testament. Sobald es ihnen gut ging, vergaßen sie Gott. Da haben wir so viele Beispiele davon, wo es genauso war. Gott warnt sie sogar, bevor es ihnen gut geht. Wenn es euch gut geht, vergesst mich nicht. Aber sie haben Gott vergessen. Ich glaube, in diesem Verhalten erkennen wir uns doch oft selber, dass es bei uns genauso ist. Und was geht mit dieser Sorglosigkeit und mit dem Vergessen Gottes einher? Ich denke, es sind Sünden wie Stolz und Selbstsicherheit, auch Sünden wie Götzendienst. Wir hören dann auf zu beten, weil das Gebet irgendwie nicht mehr nötig scheint, da wir ja auch ohne Gebet keine Probleme haben. Aber so eine Einstellung zeugt von Stolz. Wir sagen da förmlich, ich brauche Gott nicht, um in meinem Leben klarzukommen. Aber ich habe so formuliert, so eine Haltung ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht Gottes. Es geht uns doch nur so gut, weil Gott gnädig mit uns ist, aber mit unserem Verhalten, wenn wir Gott nicht danken, drücken wir aus, dass wir alles Gute, was wir haben, irgendwie uns selbst zuschreiben und Gott irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Und auch wenn ich so darstelle, bin ich mir doch irgendwo ziemlich sicher, dass wir oft nicht so handeln. Ich glaube, oft ist unser Leben oder sind wir alles andere als sorglos und selbstsicher. Aber ich bin mir doch auf der anderen Seite wieder sicher, dass es bei jedem von uns zumindest Momente gibt, wo es so ist oder vielleicht auch ganze Lebensbereiche, in denen wir so mit Gott umgehen und ihm nicht danken und alles uns selbst zuschreiben, ohne es vielleicht auch zu merken. Zum Beispiel, wenn wir bestimmte Sünden scheinbar überwunden haben, da beten wir dann selten irgendwie um Bewahrung vor diesen Sünden, weil wir sicher sind, die werden uns doch sowieso nie wieder treffen. Das ist nur ein Beispiel. Und gerade weil es so sein kann in unserem Leben, ist Selbstprüfung immer wieder notwendig, damit wir eben unsere Selbstsicherheit erkennen und ihr auch begegnen können und Buße tun, um von unserem Stolz umzukehren. Und auch wenn du schon gelernt hast, Gott wirklich dankbar zu sein und Gott alles zuzuschreiben, so möchte ich dich doch dazu auffordern, dich immer wieder zu prüfen. Denn selbst wenn es nur kurze Momente des Stolzes sind oder kurze Momente des Gottvergessens, bringen solche Momente deinem Gott auch Unehre. Dem Gott, von dessen Gnade alles abhängig ist. Und Psalm 30 scheint uns jetzt darauf hinzuweisen, dass David zu dieser Zeit, die er hier beschreibt, zu dieser Situation, in so einer Selbstsicherheit, wie wir sie in Vers 7 lesen, eben verharrte. Und er verharrte daran so sehr, dass Gott härter eingreifen musste. Und auf dieses Eingreifen Gottes möchte ich in einem zweiten Punkt eingehen, den ich genannt habe, richtiger und falscher Umgang mit schwierigen Zeiten. Wir wollen uns hier erst nochmal den richtigen Umgang mit schwierigen Zeiten anschauen. Wir sehen also in Vers 7 diese Selbstsicherheit von David. Und wenn wir diesen Vers 7 mit den Versen 6 und 8 auch kombinieren, erkennen wir eben, dass Gott in diese Selbstsicherheit eingriff, indem er David fallen ließ. Ich denke, die Verse 6 und 8 sind Parallelen. Und David zeigt in seinen Worten auf, dass er eben die Zeiten der Sicherheit als auch die Zeiten der Klage und Bestürzung letztendlich Gott zuschreibt. In Vers 6 heißt es, denn ein Augenblick wird verbracht in seinem Zorn, ein Leben in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Und wenn wir Vers 8 lesen, dort sagt der Herr, in deiner Gunst hattest du meinen Berg festgestellt, du verbargst dein Angesicht, ich wurde bestürzt. Es ist eben Gottes Zorn, aber auch Gottes Gunst. Gott stellt den Berg fest, Gott verbirgt aber auch sein Angesicht. Es ist alles Gott zuzuschreiben. Und weil David eben selbstsicher war und Gott in gewissem Maße vergessen hatte, musste Gott ihn aufschrecken. Und dieses Aufschrecken, ich denke, oder diese Worte hier, die passen schon auch zu dieser Volkszählung, die David durchführen ließ, eben auch die Situation, die eventuell Anlass für diesen Psalm gegeben hat. Denn durch diese Volkszählung wollte David die Größe seines Heeres erfassen. Er vertraute also mehr auf die Stärke seines Heeres als auf den Herrn. Er sah somit auf seine eigene Stärke und vergaß, dass Gott doch letztendlich der war, der ihm Erfolge im Kampf gegeben hat, der ihm die Siege und den Frieden geschenkt hat. Und in 1. Chronik 21 können wir dann lesen, wie Gott aufgrund dieser Volkszählung zornig wurde und David auch bestrafte. Und wenn wir hier in Vers 8 lesen, dass Gott sein Gesicht verbirgt, dann hängt es mit seinem Zorn zusammen, von dem auch in Vers 6 die Rede ist. Das lesen wir in unterschiedlichen Stellen, dass eben das Angesicht zu verbergen und der Zorn Gottes zusammenhängen. Oder dass damit das Gleiche ausgedrückt ist. Und oft wird dieses Angesicht verbergen oder auch der Zorn Gottes eben im Zusammenhang mit der Sünde erwähnt, wenn Gott straft und zurechtweist. Wenn wir jetzt Psalm 30 nochmal durchlesen, dort wird nirgends direkt Sünde erwähnt. Aber interessant ist der Vers 3, denn dort sagt David, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Und ich habe mich gefragt, okay, warum steht hier geheilt? Dieses Wort bedeutet eigentlich von Krankheit gesund machen, so wie wir es auch deuten würden. Dennoch sehen wir dieses Wort, auch wenn wir es untersuchen, oft auch im Zusammenhang mit Sünde. So finden wir zum Beispiel in Hiob 5 die folgenden Aussagen. In Hiob 5, Vers 17 und 18 heißt es, siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft, so verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz und verbindet, er zerschlägt und seine Hände heilen. Ich denke, hier sehen wir, es geht um Sünde und nicht einfach um physische Krankheit. Und so können wir davon ausgehen, dass die Dinge, die David in Psalm 30 beschreibt, eben Gottes Reaktion auf Davids Sünde waren. Wenn Gott in seiner Gunst mit uns handelt, sind wir sicher, dann geht es uns gut. Wenn er dagegen sein Angesicht vor uns verbirgt und seine Gunst so zurückhält, dann wird Chaos und Leid und Dunkelheit in unser Leben einkehren. Und deswegen sagt David auch in Vers 8, ich wurde bestürzt. Das bedeutet, er ist wirklich erschrocken. Gottes Schrecken lag jetzt auf ihm. Wenn wir das so lesen, ich habe mich selber gefragt, können wir es wirklich auf uns beziehen? Handelt Gott auch mit uns heute so? Kann Gott auf uns zornig sein, wenn wir seine Kinder sind? Grundsätzlich wird doch eher gesagt, dass wenn wir Gottes Kinder sind und durch Jesu Blut errettet sind, dass Gottes Zorn nicht mehr auf uns liegt, können wir dann trotzdem, wie es hier in Vers 6 heißt, Augenblicke im Zorn Gottes verbringen? Ich denke ja, denn in Vers 5 sehen wir ja, dass David hier über die Frommen Gottes redet. Also er redet zu denen, die wirklich zu Gott gehören. Und außerdem redet er hier ja von Augenblicken des Zorns. Ich denke aber, diejenigen, die nicht zu Gott gehören, die nicht zu seinen Frommen gehören, stehen unter einem grundsätzlichen, ewigen Zorn. Paulus nennt solche, die nicht zu Gott gehören, Kinder des Zorns. Wir sehen, sie sind dauerhaft unter dem Zorn Gottes. Und als Kinder Gottes sind wir, denke ich, von diesem Zorn befreit. Das heißt, wir kommen nicht unter diesen ewigen Zorn, auch nicht unter die ewige Verdammnis. Und dennoch, auf der anderen Seite, wie wir es hier eben sehen, kann es Zeiten und Momente in unserem Leben geben, in denen Gottes Zorn auch zum Vorschein kommt. Und ich denke, das sind Zeiten, in denen Gott vielleicht auch dem Teufel mehr Zugriff auf uns erlaubt. Zeiten, wo Gott vielleicht auch viel mehr die zerstörerische Wirkung der Sünde uns erleben lässt. Vielleicht sind es genau auch die Zeiten, in denen wir bestimmte Sünden auch irgendwie nicht überwinden können und auch unter der Last der Sünde leiden. Es sind sicherlich auch Zeiten, in denen wir wenig Freude in der Gemeinschaft mit Gott erfahren und wo Gott vielleicht auch länger nicht mehr auf unsere Gebete hört. Und es sind harte Zeiten, wie David sie auch beschreibt. Er schreibt in Vers 4 zum Beispiel vom Scheol, also er war dem Tod nahe. In Vers 6 schreibt er von Weinen, in Vers 8 dann von Bestürzung. Vers 10 sagt er, er hatte mit Wehklage und Sacktuch zu tun. So sehen wir, wenn Gott einen Augenblick seine Gunst von uns nimmt, dann wird das Leben finster. Doch wir sehen es bei David, dass er in dieser Zeit zur Einsicht kommt und er anerkennt, dass auch diese Zeiten eben von Gott gewirkt sind und dass Gott sie in seinem Leben zulässt. So wollen wir das auch auf uns anwenden. Ich denke, zuerst einmal müssen wir eben lernen, dass so harte und dunkle Zeiten zum Leben eines Christen dazugehören können. Und wir sollten anerkennen, dass auch diese Zeiten von Gott kommen und er sie nicht einfach ohne Grund zulässt. Und auch wenn nicht jede schwierige Zeit auf Sünde zurückzuführen ist, so kann es doch sein, dass Gott uns aufgrund von Sünde zurechtweist. Und so sollten wir prüfen, ob nicht doch irgendwie Sünde in unserem Leben vorhanden ist, die wir nicht bekannt haben. Ich denke, Gott holt uns manchmal dadurch, dass er sein Gesicht verbirgt, zurück zu sich und zeigt uns auf, dass wir auf falschen Wegen sind, wie wir es auch hier bei David sehen. Und so wie David eben dieses Eingreifen Gottes auf diese harte Weise notwendig hatte, um von seiner Selbstsicherheit umzukehren, so werden wir es manchmal vielleicht auch nötig haben. Und so sollten wir diese harten Zeiten, die Gott in unser Leben bringt, nicht verwerfen, denn Gott gebraucht sie in seiner Souveränität zu etwas Gutem. In manchen Fällen eben, um uns von der Sünde wegzureißen und somit auch Schlimmeres von uns abzuwenden. Ich bin mir sicher, würde Gott uns in unsere Sünde lassen und uns davon nicht wegziehen, so wäre das Ende davon schlimmer und die Sünde zerstörerischer als die Schläge Gottes, die uns zur Umkehr bringen. Andererseits denke ich, dass Gott oft diese harten Zeiten auch gebraucht, um uns zu demütigen, um uns wieder klar zu erkennen zu geben, dass wir ihn brauchen, dass wir auf ihn angewiesen sind. Und auch das erkannte David. Deswegen flieht er ja zu Gott und sucht Gottes Gnade und Gottes Hilfe. Wir sehen, plötzlich verlässt er sich nicht mehr auf sich selbst. Plötzlich merkt er, dass er ohne Gott verloren ist. Ich denke, so sollten auch wir, wenn Gott uns demütigt und zurechtweist, zu ihm fliehen und ihn um Gnade anflehen. Darum bitten, dass er doch sein Angesicht wieder zu uns wendet. Gerade wenn Gott uns vielleicht auch mal in Sünde fallen lässt, weil wir stolz sind und meinen, aus eigener Kraft festzustehen, gerade da sollten wir Gottes Demütigung annehmen und wieder all unser Vertrauen auf ihn setzen, auf ihn allein und ihn um Hilfe bitten. Und gerade auch, wenn wir dann durch Gottes Zurechtweisung Sünde in unserem Leben erkennen, dann sollten wir nicht daran verzweifeln, sondern voller Zuversicht und auch in Demut unsere Sünden bekennen und Buße tun. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir zu Gott umkehren und uns demütigen, wird er sein Angesicht wieder über uns leuchten lassen. Dann wird er das Weinen wieder in Freude verwandeln, wie es auch David erleben durfte. Ich glaube, theoretisch gesehen sind diese Dinge klar und einleuchtend für uns, zumindest für die meisten von uns. Und dennoch sind Zeiten, in denen Gott sein Angesicht verbirgt, sehr schwere Zeiten, die auch mit Hoffnungslosigkeit, auch mit Zweifeln und Niedergeschlagenheit verbunden sein können. Und ich denke, gerade diese Zweifel und Hoffnungslosigkeit oder solche Zeiten bergen dann eben auch Gefahren. Denn es kann sein, dass wir Gottes Handeln hier falsch auffassen und dann auch unangemessen darauf reagieren. Wie so ein unangemessener Umgang damit aussehen kann, will ich noch in einem letzten Punkt mit euch betrachten, eben diesen falschen Umgang mit harten Zeiten. Ich finde, wenn wir Psalm 30 lesen, dann kommt diese Not von David gar nicht so extrem zum Ausdruck, aber wir haben zum Beispiel schon die Psalmen 6 und 13 angeschaut, wenn ihr die euch nochmal durchlest, da kommt es noch viel extremer zum Ausdruck, wie sehr David unter diesen Zeiten litt und wie stark diese Not für ihn auch war in diesen Zeiten der Finsternis. Aber trotzdem, dass er so harte Zeiten und solche Leiden erfahren musste, hat sich David nicht von seinem Gott entfernt, sondern vielmehr wurde er durch diese Schwierigkeiten zu Gott getrieben. Und David verzweifelte niemals in so einer Art und Weise, dass er aufhörte, Gott zu suchen. Er betete letztendlich so lange, bis Gott wirklich eingriff. Und ich weiß nicht, wie lange es bei David war, aber ich denke, es kann schon sein, dass es manchmal auch wirklich sehr, sehr lange dauert, bis Gott eingreift. Und ich glaube, selbst wenn wir merken, dass Gott schon irgendwie am Handeln ist, wird er nicht immer nach unserem ersten Bußgebet sofort alles wegnehmen und uns wieder Freude schenken. Und so hält er manchmal auch seine Gunst länger zurück. Ich glaube, wir müssen es verstehen, dass es so sein kann. Ansonsten könnten wir der Lüge des Teufels erliegen, dass Gott uns vielleicht auch verstoßen hat. Das ist die Frage, kennst du vielleicht solche Gedanken, solche Zweifel? Gott greift irgendwie nicht ein. Er antwortet nicht auf mein Schreien. Sicherlich hat er mich verlassen. Wie lange Gott sein Angesicht vor uns verbergen kann oder auch verbirgt manchmal, entscheidet letztendlich er. Aber wenn du Gottes Kind bist, dann wird er dich nicht verlassen. Gott selbst sagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Das können wir in Hebräer 13,5 lesen. Und ich denke, Zweifel sind natürlich erlaubt, Zweifel können wir haben, aber letztendlich müssen wir dennoch der Wahrheit glauben, die Gott uns in seinem Wort gibt und uns vor den Lügen des Teufels hüten. Denn ich bin mir sehr sicher, Gott wird niemals zu seinem Kind sagen, ich will dich nicht mehr. Vielmehr sagt Gott zu uns, ich habe dich nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Rettung durch deinen Herrn Jesus Christus. Ich habe es ein bisschen umformuliert gemäß 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Und ich finde gerade die Psalmen ermutigen uns darin. Die Psalmisten beschreiben oft harte Zeiten, die, wenn wir uns da hineinversetzen, durchaus, oder wenn wir sie auch selber erlebt haben, durchaus Anlass zur Verzweiflung geben können. Aber immer wieder münden diese Psalmen doch in den Lobpreis Gottes, weil Gott erhört und errettet hat. So sehen wir es ja auch im Psalm 30. Und genau darauf dürfen wir uns stützen, dass Gott letztendlich eingreifen wird. Selbst wenn die Finsternis erst aufhört, wenn wir dann im Himmel sind. Aber der Himmel ist dir als einem Kind Gottes sicher. Darum brauchst du nicht verzweifeln. Und auch wenn Vers 6 hart klingt, weil hier über den Zorn Gottes geredet wird, liegt dennoch in diesem sechsten Vers auch eine große Zusage für uns, denn Gottes Zorn, den wir vielleicht auch manchmal spüren, währt nur einen Augenblick. Und genau diese Augenblicke bedeuten lange nicht, dass er uns verstößt oder abweist. Weil Gott mit uns eben als mit seinen Kindern handelt. Wir sind Kinder, die er durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. Und dadurch sind wir sicher in seiner Hand. Wir können darauf vertrauen, dass Gott in seiner Souveränität weiß, was wir nötig haben, um uns zurechtzuweisen und zu demütigen. Und so hat sein Zorn niemals zum Ziel, uns zu verwerfen. Ich denke, vielmehr ist Gott zornig auf das Böse und so richtet sich sein Zorn auch in unserem Leben darauf, uns von diesem Bösen zu befreien, uns zu heiligen. Und deswegen sollten wir nicht verzweifeln, selbst wenn Gott sehr streng mit uns verfährt. Wir dürfen hier nicht den Lügen des Teufels glauben, der uns letztendlich weismachen will, immer wieder weismachen will, dass Gott uns verstoßen hat. Aber das sollen wir nicht glauben, sondern vielmehr darauf vertrauen, dass Gott trotz Härte und Strenge immer für uns zugänglich bleibt und sich letztendlich zu seiner Zeit uns wieder zuwenden wird. Aber bis er das tut, ja, sollten wir eben auch im Gebet darum flehen und ihn im Gebet suchen. So würde ich sagen, Verzweiflung und Sorge darüber, dass Gott uns verstoßen hat, sind in solchen Zeiten falsche Reaktionen. Ich glaube, eine weitere Möglichkeit, falsch auf diese Augenblicke des Zorns Gottes zu reagieren, ist Verbitterung und Unzufriedenheit. Weil es eine natürliche Empfindung von uns Menschen ist, Leid abzulehnen, haben wir es natürlich nicht gern, in Schwierigkeiten zu sein, weshalb wir dann auch dazu neigen, in Schwierigkeiten unzufrieden zu werden. Aber wenn wir wissen, dass es Gott ist, der dieses Leid und schwere Zeiten in unser Leben schickt, wenn es so ist, dann lehnen wir uns automatisch gegen Gott auf, wenn wir mit diesem Handeln unzufrieden sind. Und somit ist es richtig, Schwierigkeiten im Leben aus Gottes Hand anzunehmen und anzuerkennen, dass er ja was Gutes damit erreichen möchte. Wenn wir jedoch uns in Unzufriedenheit gegen dieses Handeln auflehnen, dann ist es eine falsche Reaktion. Doch hier will ich sagen, es ist erlaubt zu klagen und auch Gott anzuflehen, dass er doch Gnade walten lässt und seine harte Hand von uns wegnimmt. Jedoch müssen wir dabei auch immer wieder uns geduldig unter Gottes Zeitplan unterordnen und können Gott letztendlich keine Vorschriften machen, wann er jetzt aufzuhören hat, so hart mit uns umzugehen. Und vor allem, wenn es um Sünde geht in unserem Leben, müssen wir uns viel mehr bereitwillig demütigen lassen von Gott und seine Zurechtweisung noch viel mehr dankend annehmen, denn er will uns ja von der Sünde befreien. Und es ist eben manchmal hart. Aber Unzufriedenheit ist eben auch ein Ausdruck von Stolz und nicht von Unterordnung. Wenn wir in Schwierigkeiten nur nörgeln und niemals aufhören zu klagen, Gott selbst vielleicht sogar anklagen und ihm Vorwürfe machen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir uns seiner Erziehung und Zurechtweisung nicht unterordnen wollen. Wir sind dann wie rebellische, ungehorsame Kinder. Vielleicht sind wir manchmal auch nicht bereit, Sünde anzuerkennen. Aber so eine dauerhafte Haltung der Unzufriedenheit gegenüber Gott kann, denke ich, letztendlich auch zu Verbitterung Gott gegenüber führen. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon erlebt, wenn man irgendwie schwere Zeiten hat und schwach ist und vielleicht auch enttäuscht ist, dass man dann versucht ist, irgendwie ja auch in der Sünde zu verharren oder noch mehr zu sündigen. Man ist dann versucht, irgendwie dem Fleisch Raum zu geben und sich dem Ungehorsam Gott gegenüber hinzugeben. Und wenn du solche Tendenzen in dir erkennst, dann ist größte Vorsicht geboten. Denn in dieser Auflehnung gegen Gott oder in der Verbitterung Gott gegenüber, das kann der Anfang in eine große Abwärtsspirale sein, die dich letztendlich immer weiter weg von Gott treibt und die dann letztendlich noch viel mehr Schaden zufügt. Jeder Kenntnis, die wir haben, darüber, dass wir uns gegen Gott auflehnen, sollte uns zur Buße führen. Denn wenn wir uns von Gott abkehren, anstatt in Buße zu ihm umzukehren, begeben wir uns, denke ich, auch auf den Weg der Verhärtung. Das heißt in Hebräer 3, gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen von dem lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Ich glaube, als Kinder Gottes sind wir sicher in seiner Hand. Dennoch kann so ein verhärtetes Herz und diese Abkehr von Gott sehr schlimme Folgen haben. Und dann wird unser Leben nicht hell werden, wenn wir uns von Gott abkehren, sondern immer dunkler. Dann wird sich sicherlich dieser Augenblick des Zornes Gottes auch eher verlängern. Dann muss Gott noch härter eingreifen, bis wir so tief fallen, dass wir endlich umkehren. Und so etwas wird schrecklich sein. Deshalb kehre so früh wie möglich um, wenn du solche rebellischen Tendenzen gegenüber Gott in deinem Herzen feststellst. Kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen, er hat geschlagen und wird uns verbinden. Hosea 6, Vers 1. So möchte ich zum Abschluss noch ein Zitat von Thomas Brooks vorlesen, das er, glaube ich, auch zu diesem Psalm 30 geschrieben hat. Lauter Honig würde uns schaden, lauter Wermut uns verderben, ein Gemisch von beidem dient am besten zur Gesundheit unserer Seele. Und so sollen wir in guten und auch in schwierigen Zeiten anerkennen, dass Gott der Handelnde ist. Wir wollen ihm Dank opfern für seine Segnungen und uns hinsichtlich seiner Zurechtweisungen demütigen und zu ihm umkehren. Und wenn wir gleich auch ins Gebet gehen, lasst uns Gott bitten, dass er uns von allem Stolz und auch von unserer Selbstsicherheit befreit und alle Wurzeln des Bösen zu unseren Herzen entfernt. Amen.
Amen.